NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Ein Land schämt sich. Die vergewaltigte junge Frau aus Indien erliegt ihren Verletzungen. Ihr Tod rüttelt die Menschen wach. Der Wunsch des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück möchte ein höheres Gehalt für Bundeskanzler. Ist Gérard Depardieu jetzt ganz umsonst nach Belgien gezogen? Der französische Verfassungsrat hat die umstrittene Reichensteuer gekippt. Russland hofft weiter auf eine Verhandlungslösung für Syrien. Der Besuch des UN-Sondervermittlers Brahimi in Moskau bringt allerdings nichts Überraschendes. Und wie gewohnt am Samstag, Sport am Ende der Sendung um kurz vor 7, Schwerpunkt Wintersport. Die von mehreren Männern bestialisch vergewaltigte Inderin hat ihren tagelangen Kampf ums Überleben verloren. Die 23-jährige Studentin erlag in einem Spezialkrankenhaus in Singapur ihren schweren inneren Verletzungen. Ihr Schicksal geht den Indern so nahe, dass sie die junge Frau bereits als Tochter Indiens in ihre Herzen geschlossen haben. Ihr Tod treibt die Menschen auf die Straße und offenbart eine tief in der Gesellschaft verwurzelte Frauenfeindlichkeit. Demonstrationen deshalb heute in vielen indischen Städten. Sandra Petersmann berichtet aus der Hauptstadt Neu-Delhi.
Die Demonstranten auf der Straße rufen nach Gerechtigkeit, überwiegend friedlich. Und die über 400 indischen Nachrichtensender kennen seit den frühen Morgenstunden kein anderes Thema mehr. Die Nation ist entsetzt über den Tod der jungen Frau, deren Name bis heute vor der Öffentlichkeit geschützt wird. Im Fernsehen und auf der Straße heißt sie Damini, benannt nach der Heldin eines Bollywood-Films, die für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpft. Ein Sender beginnt jede neue Nachrichtenstunde mit Sonia Gandhi, der Chefin der regierenden Kongresspartei.
Today we pledge that she will get justice, that her fight will not have been in vain.
Indiens mächtigste Frau hat sich und ihre Regierungskoalition verpflichtet, für Gerechtigkeit zu sorgen, damit die 23-jährige Studentin nicht umsonst gestorben ist. Im Laufe des Tages haben sich immer mehr Menschen am Jantarmantra versammelt, dem Park vor dem berühmten Observatorium der indischen Hauptstadt. Die Demonstranten wären gerne ins Regierungsviertel gezogen. Doch die Polizei hatte das Gebiet schon in den frühen Morgenstunden weiträumig abgeriegelt und alle U-Bahn-Stationen in der Nähe gesperrt, um neue Ausschreitungen zu verhindern. Dieses junge Mädchen spricht aus, was viele Demonstranten denken. Ich bin hier, weil ich meine Unterstützung öffentlich zeigen will. Ich möchte, dass die Männer, die ihr das angetan haben, gehängt werden. Vermutlich sollten wir sie nach Saudi-Arabien schicken, damit sie geköpft werden können. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Ein junger Mann sitzt mit einer Kerze auf dem Boden, wie viele andere auch. Ich bin hierher gekommen, um friedlich zu demonstrieren. Ich möchte für die Seele der Verstorbenen beten und mein Beileid bekunden. Wir hoffen, dass die Regierung jetzt handelt, anstatt dass sich unsere Politiker im Parlament gegenseitig niederbrüllen. Wir erwarten neue, härtere Gesetze, schnellere Gerichtsurteile und härtere Strafen. Die Politiker sollten sich um die öffentliche Sicherheit kümmern und nicht nur um sich selber. In Indien gehört Gewalt zum Alltag vieler Frauen. 3 von 4 Vergewaltigern bleiben straffrei. Jungen sind nach wie vor das bevorzugte Geschlecht. Diese junge Studentin ist mit ihren Freundinnen zum Jantarmantra gekommen, um ihre Gefühle auszudrücken. Die Regierung und die Polizei müssen zusammen dafür sorgen, dass Frauen in der Öffentlichkeit sicher sind. Und wir müssen etwas an unserer Geisteshaltung ändern, an unserer mittelalterlichen, feudalen Kultur, die uns Frauen zum Objekt und zum Sexobjekt degradiert. Das muss aufhören. Indiens heimliche Regierungschefin Sonia Gandhi, die Vorsitzende der regierenden Kongresspartei, hat sich mit einer Ansprache direkt an die Demonstranten gewandt. So etwas tut die scheue Frau, die lieber im Hintergrund die Strippen zieht, nicht oft.
I want to assure you that your voice has been heard.
Ich versichere euch, wir haben eure Stimmen gehört. Als Frau und Mutter weiß ich, wie ihr euch fühlt. Ich appelliere an euch, ruhig zu bleiben, damit wir gemeinsam die Gewalt gegen Frauen bekämpfen können.
To fight the menace of violence against women.
Regierende und Regierte werden zusammenarbeiten müssen, wenn sie Staat und Gesellschaft so verändern wollen, dass Frauen mehr sind als nur das zweite Geschlecht.
Die 6 Vergewaltiger sind inzwischen des Mordes angeklagt. Ihnen droht die Todesstrafe. Bundeskanzler verdienen aktuell zu wenig, meint SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und schickt seiner Forderung gleich hinterher, höheres Kanzlergehalt ist geboten. Ob ihn die Sorge umtreibt, Angela Merkel käme mit ihrem Monatsgehalt nicht klar, ist nicht überliefert. Ob er an sich selbst gedacht hat, wenn er denn gewählt würde, weiß man genauso wenig. Peer Steinbrück hat sich jedenfalls grundsätzlich Gedanken gemacht und den Vergleich mit den Gehältern von Sparkassendirektoren gezogen. Achim Wendler.
Als Maßstab dienen Peer Steinbrück Sparkassendirektoren. In Nordrhein-Westfalen verdiene nahezu jeder von ihnen mehr als die Kanzlerin, so der Sozialdemokrat in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sein Schluss: gemessen an Leistung und Verantwortung bekomme der Kanzler zu wenig. Aber nicht nur er sollte nach Steinbrücks Ansicht mehr verdienen, auch Abgeordnete. Sie arbeiteten fast 7 Tage die Woche, 12 bis 13 Stunden. Überbezahlt seien sie nicht. Wörtlich sagt der Kanzlerkandidat: manche Debatte, die unsere Tugendwächter führen, ist grotesk und schadet dem politischen Engagement. Fakt ist, die Diät der Bundestagsabgeordneten steigt im Januar auf 8.200 Euro. Auch das Monatsgehalt der Kanzlerin klettert demnächst auf 17.000 Euro. Das macht pro Jahr 205.000. Es ist die erste Erhöhung seit mehr als 10 Jahren. Zum Vergleich, der amerikanische Präsident bekommt 400.000 Dollar pro Jahr, der französische Präsident neuerdings nur noch etwa 170.000 Euro. François Hollande hatte seine Bezüge nämlich kurz nach seinem Antritt deutlich gesenkt. Dass der Bundeskanzler zu wenig Geld verdient, das findet der frühere Amtsinhaber Schröder nicht. Politiker würden angemessen bezahlt, sagte der Sozialdemokrat der Bild am Sonntag. Und auch andere Genossen halten Steinbrücks Vorstoß für falsch. Der Bundestagsabgeordnete Dieter Wiefelsbütz zum Beispiel sagte der FAS, Politiker dürften sich nicht an den Gehältern in der Wirtschaft orientieren. Die Konkurrenz der SPD konzentriert sich derweil lieber auf eine Debatte, die nicht von Steinbrück ist, sondern über ihn. Nämlich die um die Auftragsvergabe des früheren Finanzministers Steinbrück. 1,8 Millionen Euro hatte das Finanzministerium seinerzeit einer großen Anwaltskanzlei bezahlt. Später hielt der Abgeordnete Steinbrück für dieselbe Kanzlei eine Rede und bekam dafür 15.000 Euro. Für die FDP hat das den Anschein eines Kickback-Geschäfts. Das schade der Glaubwürdigkeit der Demokratie, so FDP-Fraktionsvize Wissing. Er will den damaligen Millionenauftrag des Finanzministers nun prüfen lassen. Ebenso die Bankenrettungsgesetze, die mit Hilfe der Kanzlei geschrieben wurden.
Frankreichs Staatspräsident hat also sein Gehalt deutlich gekürzt. Das hatte François Hollande im Wahlkampf angekündigt. Aus seinem ganz großen Wahlkampfversprechen, die Reichensteuer einzuführen, wird bis auf Weiteres erstmal nichts. Der Verfassungsrat, Frankreichs höchstes Gericht, hat sein Prestigeprojekt gestoppt. Ein herber Rückschlag für den Sozialisten Hollande, der damit einen höheren Beitrag der Spitzenverdiener zur Sanierung der Staatsfinanzen erzwingen wollte. Einzelheiten von Ann-Christine Heckmann.
Das Jahr geht mit einer Niederlage für Präsident Hollande zu Ende. Die Reichensteuer war sein Baby, eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Ausgerechnet diesen zentralen Steuerbeschluss der Sozialisten hat der Verfassungsrat jetzt gekippt. Premierminister Ayrault betonte, die Regierung werde an der Reichensteuer festhalten und das Gesetz nachbessern. Für Wirtschafts- und Finanzminister Moscovici steht die eingeschlagene Steuerpolitik nicht zur Debatte.
Es ist eine wichtige Entscheidung, die getroffen wurde, aber sie stellt unsere politische Strategie nicht in Frage. Wir werden unser Ziel, den Haushalt zu sanieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, weiterverfolgen. Dazu zählt auch, dass die Großverdiener in Krisenzeiten ihr Land unterstützen. Für die Regierung ist die Reichensteuer nur aufgeschoben, denn der Verfassungsrat hat das Gesetz nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die französischen Weisen kritisieren lediglich die Berechnungsgrundlage der Steuer. Sie verstoße gegen den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Die Reichensteuer werde auf Grundlage des Einkommens einer einzelnen Person berechnet. Üblicherweise werde in Frankreich aber das Einkommen pro Haushalt als Basis genommen. Der sozialistische Abgeordnete Olivier Faure ist der Meinung, dass der Fehler schnell korrigiert werden kann.
Wir können schon in den kommenden Wochen im Rahmen eines Nachtragshaushalts einen neuen Entwurf für die Besteuerung von 75% bei Einkommen ab 1 Million einbringen. Dieser Entwurf würde dann das Einkommen pro Haushalt als Besteuerungsgrundlage nehmen. Niemand soll glauben, dass diese Steuer für immer gestorben ist. Die konservative Opposition verbucht die Annullierung des Gesetzes als Erfolg für sich. Sie war von Anfang an gegen die Reichensteuer, die sie mit einer Enteignungssteuer gleichsetzt. Abgeordnete der Sarkozy-Partei UMP hatten den Verfassungsrat angerufen. Der konservative Präsident der Parlamentarischen Finanzkommission, Gilles Carret, ist mit dem Urteil des höchsten französischen Gerichts zufrieden. Es macht deutlich, dass eine gute und vernünftige Finanzpolitik nicht mit bloßer Ideologie zu machen ist. Es ging doch nur darum, die Reichen in eine Ecke zu stellen. Das ist zu einfach. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt, einige Talente, Unternehmenschefs wie Künstler in unserem Land zu halten. Das Vorhaben von Präsident Hollande, die Besserverdienenden in Frankreich über die Reichensteuer 2 Jahre lang an der Sanierung des Staatshaushalts zu beteiligen, ist sehr umstritten. Zuletzt hatte Schauspieler Gérard Depardieu angekündigt, das Land zu verlassen. Auch Top-Manager Bernard Arnault, Chef des renommierten Luxusgüterkonzerns LVMH, hat die belgische Staatsbürgerschaft beantragt. Weder von ihnen noch vom Verfassungsrat wollen sich Präsident und Regierung geschlagen geben. Die Reichensteuer bringt Geld in die Kassen und hat Symbolkraft. Vielleicht ist für die Sozialisten Letzteres sogar noch wichtiger.
Nun kandidiert Mario Monti doch. Er, der mit seinem vorzeitigen Rücktritt als nicht gewählter Ministerpräsident den Weg zu einer Neuwahl in Italien freigemacht hatte. Monti gilt als Favorit internationaler Investoren, der katholischen Kirche und dem Unternehmer-Establishment. Er war von ihnen weithin dafür gerühmt worden, das Vertrauen in Italien nach der skandalgeprägten Berlusconi-Ära wiederhergestellt zu haben. Mario Monti will ein neues Mittebündnis anführen. Aus Rom, Tillmann Kleinjung.
Nicht einmal eine Woche hat es gedauert und aus Mario Monti ist ein Wahlkämpfer geworden. Am 23. Dezember hatte er angekündigt, unter bestimmten Umständen noch einmal als überparteilicher Ministerpräsident zur Verfügung zu stehen. Nun setzt er sich selbst an die Spitze eines Parteienbündnisses. Es ist keine Initiative gegen dieses oder jenes. Es geht darum, dieser Regierung mehr Zeit zu geben, mehr Intensität und eine größere Perspektive. Mehrere Minister unterstützen den Plan Montis, weiter zu regieren, unter ihnen Andrea Riccardi, der Gründer der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio. Er gilt als entscheidender Verbindungsmann zur katholischen Kirche, die offenbar einen maßgeblichen Anteil am Zustandekommen dieser neuen politischen Kraft hat. Die Vatikanzeitung Osservatore Romano würdigte, dass Monti für eine Rückkehr zu einer hohen, ehrenwerten Politik stehe. Und der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Angelo Bagnasco, macht bereits Wahlkampf für Monti. Ich glaube, dass seine Aufrichtigkeit und Qualifikation allgemein anerkannt sind. Jeder kann da natürlich anderer Meinung sein, aber diesbezüglich ist er in Italien und im Ausland anerkannt. Diese neue katholische Parteienkonstellation besteht aus verschiedenen kleineren Parteien, darunter die Zentrumspartei UDC und die Partei von Kammerpräsident Gianfranco Fini, beide ehemalige Bündnispartner von Berlusconi. Dazu kommen weitere Politiker, die sich von Silvio Berlusconi abgewandt haben und die Bewegung, die Ferrari-Chef Montezemolo ins Leben gerufen hat. Das neue Bündnis firmiert unter dem Namen Agenda Monti für Italien. Das soll deutlich machen, so Monti, es geht nicht um eine Person, sondern um ein Programm. Ich glaube, die Krise ist noch nicht überwunden, nur die Finanzkrise scheint glücklicherweise vorbei. Aber es gibt eine mindestens genauso schwere Krise. Die Arbeitslosigkeit, vor allem die von Jugendlichen und das Fehlen von Wachstum. Schwer einzuschätzen, wie stark das neue Monti-Bündnis ist. Meinungsforscher rechnen mit 20, vielleicht sogar 25%. Damit ist Monti gleichauf mit Berlusconi und weit hinter dem Spitzenkandidaten der sozialdemokratischen PD, Pierluigi Bersani. Nun muss man sehen, wie Monti und diese Formation sich zur PD stellen, die ja die erste und größte Partei dieses Landes ist. Sehen sie sich als Alternative, als Wettbewerber oder Alliierte? Ich habe immer gesagt, dass wir über eine Übereinkunft mit einer moderaten europäischen Kraft diskutieren können, die sich als Alternative zur Rechten versteht. Gegenwärtig scheint das die plausibelste Variante, Monti als Juniorpartner in einer Regierungskoalition, die sich gegen antieuropäische Populisten gleich welcher Couleur stellt. Damit ist sein Traum, Staatspräsident Italiens zu werden, allerdings endgültig ausgeträumt.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ideologische Fronten in Washington. Nachdem ein Spitzentreffen im Weißen Haus mit führenden Kongresspolitikern gestern Abend unserer Zeit auch ohne Ergebnis blieb, ist der Haushaltsstreit 3 Tage vor Fristablauf immer noch nicht gelöst. US-Präsident Obama bleiben da im Moment nur Appelle bei seiner wöchentlichen Radioansprache. Ein demokratischer und ein republikanischer Senator sollen jetzt das fast Unmögliche versuchen und zusammen einen Kompromiss ausarbeiten. Und die Rolle des Präsidenten, Ralf Siener.
Der US-Präsident macht weiter Druck.
Hi everybody.
In seiner via Radio und Internet verbreiteten wöchentlichen Samstagsansprache betont Obama, der US-Kongress könne verhindern, dass Amerika über die fiskalische Klippe stürze, vorausgesetzt der Kongress handele jetzt unverzüglich.
Congress can prevent it from happening. If they act now.
Sollten die Fraktionsführer der Demokraten und Republikaner im US-Senat, Harry Reid und Mitch McConnell, allerdings an diesem Wochenende mit ihrem Versuch scheitern, einen mehrheitsfähigen Steuerkompromiss zu erarbeiten, dann würden die Nettogehaltszahlungen an alle Amerikaner von der kommenden Woche an deutlich geringer ausfallen, warnt der US-Präsident.
Every American's paycheck. We'll get a lot smaller.
Denn dann greife nach dem Auslaufen der Steuererleichterungen das von Republikanern und Demokraten beschlossene Gesetz, nachdem sich die Steuersätze für alle Amerikaner erhöhten.
The law says that every American's tax rates are going up.
Nach Berechnungen des unabhängigen US-Steuerforschungsinstituts Tax Policy Center müssten amerikanische Durchschnittsverdiener in diesem Fall mit Steuermehrbelastungen von rund $3,500 pro Jahr rechnen, da nicht nur die Steuersätze steigen würden, sondern auch Kinderfreibeträge und Abschreibungsmöglichkeiten für Ausbildungskosten entfielen. Gleichzeitig würden für 2 Millionen Langzeitarbeitslose in den USA die bundesstaatlichen Unterstützungen auslaufen.
And it would hurt the businesses that depend on your spending.
Das würde vor allem die Mittelschichtfamilien in Bedrängnis bringen und damit die US-Wirtschaft, warnt der US-Präsident. Alle Verantwortung für die Suche nach einem mehrheitsfähigen Kompromiss liegt jetzt auf den Schultern von Harry Reid und Mitch McConnell, den Fraktionschefs der Demokraten und Republikaner im US-Senat. Beide sind seit über 20 Jahren Senatoren. Beide kennen alle Verfahrenstricks und Fallen des US-Kongresses und versuchen in diesen Stunden eine Steuerformel zu finden, die sowohl im Senat wie auch im Repräsentantenhaus mehrheitsfähig ist. Der Demokrat Reid und der Republikaner McConnell pflegen einen entspannten Umgang miteinander. Nach übereinstimmenden Informationen von US-Medien zielen die beiden Verhandlungsprofis auf ein Interim-Gesetz, das nur für 2 Monate gilt. Dieses Gesetz würde mit einem Tabu der Republikaner brechen, denn es sieht laut Wall Street Journal Steuererhöhungen vor. Allerdings nur für jene, die über $400,000 im Jahr verdienen. Außerdem soll die automatische Bremse für Staatsausgaben frühestens ab März greifen. Sollten die beiden Senatoren mit ihrem Konzept scheitern, dann will der US-Präsident seinen eigenen Plan im Kongress zur Abstimmung stellen. Dieses sogenannte Basispaket von Obama sieht Steuererhöhungen für alle Ehepaare vor, die über $250,000 pro Jahr verdienen und eine Fortsetzung der staatlichen Hilfe für Langzeitarbeitslose. Obama fordert die Republikaner im US-Senat und Repräsentantenhaus auf, im Fall des Scheiterns einer Kompromisslösung die Abstimmung über seinen eigenen Plan nicht mit Verfahrenstricks zu blockieren.
Ägyptens Präsident Morsi hat seinem Volk eine bessere Zukunft versprochen. Doch wann es Neuwahlen fürs Parlament geben soll, das hat er nicht gesagt. Die Opposition zieht deshalb schon Vergleiche zwischen Morsi und Mubarak. Hans-Michael Ehl über Morsis erste Rede vor dem Oberhaus des Parlaments, dem Schura-Rat.
Vor dem von Islamisten dominierten ägyptischen Oberhaus, dem Schura-Rat, appellierte Präsident Mohamed Morsi an alle Ägypter, sich am Wiederaufbau des Landes zu beteiligen. Alle Seiten sollten Gewalt vermeiden und sich durch reife demokratische Arbeit für eine gute Zukunft des Landes einsetzen. Mit scharfen Worten warnte Morsi vor weiteren Ausschreitungen, die die Erholung der Wirtschaft des Landes behindern könnten. Der Präsident versprach zudem die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Allein in der Industrie sollen im kommenden Jahr 20.000 neue Stellen entstehen. Einen Termin für die Wahl eines neuen Parlaments nannte Morsi in seiner Rede nicht. Die staatliche Zeitung Al-Gumhuriya berichtet allerdings, Morsi wolle mit der Wahl bis Juni warten. Die Zeitung beruft sich dabei auf Kreise, die dem Präsidenten nahestehen. Nach der neuen Verfassung müsste spätestens Ende Februar eine neue Volksvertretung gewählt werden. Morsi äußerte sich auch zum Bürgerkrieg in Syrien. In der Zukunft des Landes gebe es keinen Platz für das Regime von Präsident Bashar al-Assad, so Morsi. Ägypten werde mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um das Blutvergießen in Syrien zu beenden. Eine ausländische Intervention in Syrien lehnte Morsi allerdings ab.
Die Lösung des Syrien-Konflikts war auch das Gesprächsthema heute in Moskau zwischen UN-Sondervermittler Brahimi und dem russischen Außenminister Lavrov. Nun wird der Ton zwischen der syrischen Opposition und Moskau schärfer. Die Nationale Koalition fordert Russland auf, sich für seine Pro-Assad-Politik zu entschuldigen. Das wird natürlich nicht passieren. Schließlich ist Russland noch einer der letzten verbliebenen Partner Syriens. Deshalb haben die Gespräche des Sondervermittlers auch nur Schuldzuweisungen gebracht. Christina Nagel berichtet.
Die beiden lang gedienten Diplomaten sind sich sicher, noch lässt sich der Syrien-Konflikt politisch lösen. Worauf sie ihren Optimismus gründen, blieb heute nach den Gesprächen in Moskau allerdings offen. Der Weg zum Frieden bleibt weiter vage, auch weil sich die Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Unsere erste Priorität, die Gewalt muss beendet werden. Dann muss der politische Prozess beginnen. Es gilt, mit Hilfe eines nationalen Dialogs eine Übergangsregierung zu schaffen, so wie es in Genf vereinbart wurde. Diese Institution wird sich mit dem künftigen Staatsaufbau beschäftigen. Die Syrer, das möchte ich noch einmal betonen, sollten, wie im Abschlussdokument von Genf vereinbart, selbst über ihre Zukunft entscheiden. Das gilt auch mit Blick auf einzelne politische Personen. Gemeint sein dürfte hier die Person des syrischen Präsidenten Assad. Sein Rücktritt kann aus Sicht Russlands nicht zur Vorbedingung eines politischen Dialogs gemacht werden. Im Programm der syrischen Opposition steht, dass die Koalition jeden Dialog mit Vertretern des syrischen Regimes ablehnt. Wir sind überzeugt, dass dies eine Sackgasse ist. Sie führt nur dazu, dass die Situation weiter eskaliert. Ein Regimewechsel, betonte auch Brahimi, sei keineswegs eine Garantie für ein Ende der Krise in Syrien. Lavrov erklärte sich heute noch einmal bereit, diesbezüglich Überzeugungsarbeit bei der syrischen Nationalkoalition leisten zu wollen. Sie ist von vielen westlichen Ländern als legitime Vertretung des syrischen Volkes anerkannt worden. Russland sei weiter zu Gesprächen mit allen Beteiligten bereit, sagte Lavrov, auch auf neutralem Boden. Der Vorsitzende der Nationalkoalition, Khatib, hatte zuvor abgelehnt, nach Moskau zu reisen, ein Treffen in einem arabischen Land aber nicht ausgeschlossen. Forderung Khatibs nach einer öffentlichen Entschuldigung für die russische Unterstützung des Assad-Regimes lehnte Lavrov allerdings ab. Wir alle, auch der russische Präsident, haben immer wieder betont, dass wir nicht an Assad oder irgendjemandem in der syrischen Führung festhalten. Unsere größte Sorge gilt dem syrischen Volk, das multikonfessionell und multiethnisch ist, das immer freundliche Beziehungen zur Russischen Föderation unterhalten hat, das immer die Koexistenz der Zivilisationen, Kulturen und Religionen im Nahen Osten symbolisiert hat. Personalien spielen hier keine Rolle. Brahimi und Lavrov sprachen sich heute für eine Rückkehr von UNO-Beobachtern nach Syrien aus. Es sei ein riesiger Fehler gewesen, frühere Beobachtermissionen abzuziehen, erklärte der russische Außenminister. Sie hätten trotz aller Schwierigkeiten zur Stabilisierung der Lage beigetragen. Ihr Abzug habe einseitigen Interessen gedient, nicht aber dem syrischen Volk.
Auch dieses Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info ist nur möglich dank Ihrer Rundfunkgebühren. Nun wird es für Sie noch einfacher. Ab dem 1. Januar gibt es statt den Rundfunkgebühren den Rundfunkbeitrag. Und das bedeutet?
Die Gerätezählerei hat ein Ende. Niemand muss mehr sagen, ob er einen Fernseher oder Computer hat oder wie viele Radios. Ab 2013 gilt für alle Bürgerinnen und Bürger eine Wohnung, ein Beitrag. Dafür zahlt man 17,98 Euro im Monat. Und zwar egal, wie viele Menschen in der Wohnung wohnen und wie viele Rundfunkgeräte es gibt. Ob Single, Familie, WG. Ein Beispiel: Vater, Mutter, zwei Kinder. Eins der Kinder ist über 18, verdient eigenes Geld. Das Kind muss bisher für den eigenen PC extra zahlen. Das fällt jetzt weg. Alle zusammen in der Wohnung zahlen einen Beitrag. Damit ist dann alles abgedeckt, auch die Autoradios. In dem Fall wird es also günstiger. Das heißt, werden bisher für eine Wohnung doppelte Rundfunkgebühren gezahlt, dann sollten sich diejenigen beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio abmelden, die ab Januar nicht den Beitrag für die Wohnung zahlen. Wichtig ist, ein Beitragszahler pro Wohnung muss angemeldet sein. Teurer wird es für diejenigen, die bisher nur ein Radio oder einen Computer angemeldet hatten und keinen Fernseher. Denn künftig gibt es nur noch einen einheitlichen Rundfunkbeitrag. Für manche Menschen gibt es eine Ermäßigung, zum Beispiel für BAföG-Empfänger. Und unter bestimmten Umständen kann man auch ganz befreit werden, etwa aus sozialen Gründen. Auch für Unternehmen wird der Rundfunkbeitrag klarer. Er richtet sich nach der Anzahl der Betriebsstätten, der Beschäftigten dort und nach der Anzahl der Firmenwagen. Auch hier ist es egal, ob in den Büros Fernseher stehen oder in den Fahrzeugen Autoradios sind oder nicht. Von der Neuregelung profitieren Schulen und gemeinnützige Vereine. Sie zahlen maximal 17,98 Euro pro Betriebsstätte.
Claudia Deeg mit Informationen zum Rundfunkbeitrag ab 1. Januar. Zum Sport. Die Bundesliga ist in der Winterpause, doch im Wintersport gibt es an diesem Wochenende viele hochkarätige Veranstaltungen. Von der Vierschanzentournee über die Tour de Ski bis hin zum Ski-Alpin-Weltcup. Nicole Seifert im Studio mit dem Sportblock.
Ja, und Skispringer Gregor Schlierenzauer hat das Qualifikationsspringen zum Auftakt der Vierschanzentournee morgen in Oberstdorf gewonnen. Vorne mit dabei waren auch deutsche Athleten. Richard Freitag wurde Vierter, Michael Neumeier Elfter und Severin Freund freute sich über den 6. Platz.
Ja, doch. Also ich habe mir am Anfang vom Training ein bisschen schwer getan. Hat man anscheinend doch die Woche Pause gemerkt über Weihnachten. Und ja, jetzt mit dem letzten, mit dem Qualisprung, denke ich, war es deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Und da bin ich auf jeden Fall zufrieden.
Altmeister Martin Schmidt belegte Platz 21 und hat sich damit noch für das Auftaktspringen morgen qualifiziert und ist wieder mit voller Freude dabei.
In den letzten Wochen macht Skispringen erstmal riesig Spaß, deswegen bin ich froh, dass ich mich so durchkämpft habe und dass ich jetzt mit dem Start hier belohnt werde.
Insgesamt qualifizierten sich 9 von 12 DSV-Adlern. Skisprung-Olympiasieger Stefan Hocke hat dagegen überraschend seinen sofortigen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. Hocke nannte die aufwendige Materialschlacht sowie die schlechten Trainingsbedingungen in Thüringen als Gründe für das vorzeitige Karriereende. Beim Slalom-Weltcup in Semmering in Österreich hat Maria Höfel-Riesch Platz 4 belegt. Den Sieg sicherte sich Veles Susulova vor Katrin Zettel. Und bei der Herrenabfahrt in Bormio, Italien, gab es heute die knappste Entscheidung in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups. Die Sieger Hannes Reichelt und Dominik Paris kamen zeitgleich ins Ziel. Eine Hundertstel Sekunde dahinter folgte Axel Lund-Swindal als Dritter, wiederum eine Hundertstel Sekunde vor dem 4. Klaus Kröll. Bester Deutscher war Stefan Kepler auf Rang 11. Skilangläuferin Kikian Randall aus den USA hat den Prolog der 7. Tour de Ski in Oberhof gewonnen. Beste Deutsche war Dennis Herrmann, die ihren ersten Podestplatz nur knapp verpasst hat. Herrmann wurde Vierte.
Ich habe versucht, einfach alles wieder genauso zu machen. Das ist natürlich auch nicht so einfach, weil die Strecke halt ziemlich tief war. Aber es hat irgendwie dann alles wieder so geklappt. Da bin ich ganz schön froh drüber.
Die deutschen Herren erreichten bei der ersten Etappe der Tour de Ski keine vorderen Platzierungen. Axel Teichmann lief als bester Deutscher auf Rang 22. Zwei Plätze dahinter landete Tobias Angerer. Und die deutschen Schwimmer Paul Biedermann und Britta Steffen sind beim internationalen Kurzbahn-Meeting auf La Réunion in Frankreich weiter auf Erfolgskurs. Am zweiten Tag gewann Biedermann deutlich die 400 Meter Freistil. Seine Freundin Britta Steffen siegte anschließend ebenfalls souverän im Sprint über 50 Meter Freistil. Zum Auftakt des Meetings hatte das deutsche Duo gestern jeweils die 200 Meter Freistil für sich entschieden. Und das war's vom Sport.
Nicole Seifert mit dem Wintersport und ein bisschen Hallenschwimmen war ja auch noch dabei. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher. Ihnen einen angenehmen Samstagabend.